Ihr merkt ja schon selber, gell? Die Unti-Schüler, die lassen nicht locker. Die geben mir jedes Jahr immer ein herausforderndes Thema, über das es an dem Abschlussgottesdienst gehen soll. Und dieses Mal haben wir so zusammengesessen und überlegt, ja, um was soll es denn wirklich gehen? Und dann sagten sie, Social Media, das ging sehr, sehr schnell. Social Media, soziale Netzwerke, soziale Medien, darum soll es heute gehen. Ich habe mich nur an den Kopf gepackt und dachte, Mann, dieser Job ist herausfordernd. Also wenn ich mir dieses Theaterstück ebenso angesehen habe, dann kommt mir, ja, das gibt's ja gar nicht, jetzt ist es doch schon so warm, dann kommt mir dieser Spruch in den Sinn, den ich mal gelesen habe: Was ist die schnellste Möglichkeit, die Familie zum Znacht zu rufen? WLAN ausschalten. Gell, da kommen alle sofort runtergestürmt. Papa, Mama, was ist los? Der YouTube-Film stockt. Ich kann nicht weitergucken. Ich möchte heute ein kleines bisschen auf dieses Thema eingehen. Und ich möchte mal versuchen zu zeigen, dass dahinter eigentlich ein großes Bedürfnis von uns Menschen steckt. Soziale Medien. Und welche Antwort die Bibel auf dieses Bedürfnis geben möchte. Einsteigen möchte ich mit einer kleinen Geschichte, die in Norddeutschland, Nähe von Hamburg, passiert ist. 2011, Bramfeld, kennt niemand, ich weiß, ist auch nicht wichtig, ein kleiner, verschlafener Vorort von Hamburg. In diesem kleinen Örtchen wohnt Tessa. Sie ist 15 und plant ihre Geburtstagsfeier. In ihrem Dorf, da gibt es nicht so viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die sie einladen kann, aber sie ist neu auf Facebook. Also, und da hat sie mittlerweile schon um die 300-400 Freunde und sagt sich, oh Heidi, das ist lieb, vielen herzlichen Dank. Ich habe mehr Freunde. Aber in real life, vielen Dank. Und sagt sich, also wenn meine Geburtstagsfeier irgendetwas werden soll, dann lade ich doch einfach auf Facebook ein. Meine Freunde. Gesagt, getan, sie schreibt eine Nachricht, herzliche Einladung für Snacks und so weiter, ist gesorgt, kommt, ich möchte mit euch zusammen feiern. 2 Tage später, in der Schule, spricht sie einen Freund an und sagt, du Tessa, ist dir bewusst, dass sich zu deiner Geburtstagsfeier bereits 1000 Leute angemeldet haben? Sie bekommt flatterige Knie und weiß nicht genau, was sie davon halten soll. Sie hat tatsächlich vergessen, ein Häkchen zu setzen. Und dieses Häkchen bedeutet, diese Nachricht geht nur an meine Freunde oder, und damals war das dann eben so, an über 800 Millionen Menschen auf den ganzen Planeten. Wenige Tage vor ihrem Geburtstag hatten sich bereits 15.000 Leute angemeldet zu ihrer Geburtstagsfeier. Die Eltern von Tessa engagierten einen Sicherheitsdienst und informierten die Polizei. Am Tag vor der Feier sah die Straße, wo Tessa wohnte, so aus. Am Geburtstag selber wurde die Straße zu diesem Ort. Die Polizei sprach zwar nicht von 15.000 Leuten, aber von 1.500 Leuten, die diesen Straßenzug stürmten. Der Busbahnhof von diesem kleinen Örtchen war völlig überfüllt. Mit großen Bannern und We Love Tessa T-Shirts kamen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus ganz Hamburg eben dort bei Tessa an. Sie feierten, es gab 11 Festnahmen und ein Schaden, der in die Zehntausende ging. Autos wurden teilweise zerstört, Leute feierten auf den Garagen der Nachbarn und man hat gesehen, wie eine hochschwangere Frau Leute aus ihrem Vorgarten rausgezerrt hat, damit sie endlich mal das Gemüsebeet verlassen. Social Media, ein kleines Häkchen hat dazu geführt. Jemand hat ein Lied für Tessa gemacht und das war doch tatsächlich mehrere Wochen auf Platz 7 der deutschen Charts. Ein kleines Häkchen und schon erreicht man über 800 Millionen Menschen auf diesem ganzen Planeten, rund um den Globus. Faszinierend. Social Media, Glück, oder Verzweiflung? Das ist das Thema der Predigt von heute. Das habt ihr euch gewünscht. Und ich glaube, weil das eurem Alltag entspringt. Social Media ist etwas, das eurem Alltag völlig entspringt. Tessa sagte bei einem Interview nach dieser Geburtstagsfeier, also sie hatte ein paar Tage bei ihren Großeltern verbracht und dort Geburtstag gefeiert. Sie sagt, ich habe die Nase voll von Facebook. Ab meinem 16. Geburtstag melden sich meine Freunde bei mir per SMS. Dass sie nicht Brieftaube sagt, das ist noch das höchste der Gefühle. Jetzt mag vielleicht der eine oder andere sagen, ja Facebook, Entschuldigung, das ist ja überhaupt nicht mehr aktuell. Lasst mich an dieser Stelle noch ein Wort sagen für diejenigen, die gerade überhaupt nicht wissen, worum es geht. Soziale Medien ist ein Dienst zum Austausch von Informationen, den man im Internet nutzen kann. Es gibt mittlerweile zig verschiedene Dienste, aber man kann Nachrichten, Bilder teilen, eben solche Geburtstagseinladungen verschicken an Leute auf der ganzen Welt, wenn man das denn möchte. Eben, und weil Facebook vielleicht gar nicht mehr so aktuell ist, Instagram heißt jetzt so, der Online-Dienst, gell, wo man mit einer Art Fototagebuch auf sich aufmerksam machen kann und Einblicke ins eigene Leben geben kann. Diese Online-Dienste bedienen offensichtlich etwas, wonach sich fast alle Menschen auf unserem Globus sehnen. Der Erfolgszug von Social Media, von diesen sozialen Netzwerken, ist ungebremst. Allein die Zahlen können manchmal schocken oder verwundern. Man geht mittlerweile davon aus, dass 40% der Weltbevölkerung ein soziales Netzwerk, online soziales Netzwerk nutzt. Wir reden von über 3 Milliarden Menschen. 3,7 Millionen Facebook-Nutzer gibt es allein in der Schweiz. 3,7 Millionen. 2017 nutzten fast 80% der Schweizer Bevölkerung WhatsApp. 80%, 6,4 Millionen Schweizer nutzen WhatsApp. Welchen Nerv von uns Menschen treffen soziale Netzwerke? Was macht den Reiz aus? Und bei Jugendlichen um ein Vielfaches höher als bei Erwachsenen oder älteren Personen. Zu diesem Thema gibt es mittlerweile viele Studien. Oberflächliche Studien, aber es gibt auch solche, die genau hinschauen. Die sagen, Mensch, was ist es denn, was diese sozialen Netzwerke so reizvoll macht? Wo man sagt, Mensch, da muss ich dabei sein. Das will ich nicht verpassen. Auf diesen Zug springe ich auf. Soziale Netzwerke, und da sind sich viele Studien einig, vermitteln ein Gefühl von Gruppenzugehörigkeit. Es geht darum, sich selbst darzustellen und an den Reaktionen der anderen zu erkennen, was ankommt und was gar nicht geht. Das Verlockende bei Facebook, Insta und Co., also Instagram und Co., ist, dass ich einfach nur die schönen, coolen und angesagten Dinge posten kann und das verschlafene Gesicht am Montagmorgen lasse ich einfach weg. Aber ganz ehrlich, was ist denn auf Instagram-Accounts zu sehen? Was sind da für Bilder zu sehen? Man sieht tolles Essen, man sieht Urlaubsfotos an besonderen Orten auf dieser Welt, man sieht Partys, man sieht die Glanzmomente eines Lebens. Das kann man verfolgen. Schöne, gut, toll aussehende Menschen. Und für jede Situation ist der entsprechende Filter zur Hand. In einem Interview brachte es eine Frau so auf den Punkt. Die Reporterin schaute sich diesen Instagram-Account an und sagte eben genau das. Hey, ich sehe nur schöne Menschen, leckeres Essen, Reiseziele, tolle Orte. Was ist mit dem Rest? Die Frau guckte sie verwundert an und sagte, was zwischen diesen Bildern passiert, interessiert doch keinen, oder? Ich finde, sie trifft da etwas auf den Punkt an dieser Stelle. was zwischen diesen Bildern passiert, interessiert doch keinen. Das ist nicht nur Fake News, sondern das ist Fake Identity. Das ist eine gefälschte, eine verfälschte Identität. Und es tut mir so leid, wenn ich sehe, dass man sich ein glitzerndes, schillerndes und ach so tolle Scheinwelt aufbauen muss, nur um jemand zu sein. Es tut mir so leid, wenn ich Jugendliche dabei beobachte, dass sie so viel Zeit und Energie und Kraft und Geld dafür anwenden, um ihr Profil aufzupolieren, um ein tolles Foto posten zu können, um einfach genau diese Glanzmomente aneinanderreihen zu können. Es tut mir so leid, weil das nicht das reale Leben ist. Es tut mir so leid, weil das Energie kostet, die man dringend für andere Dinge braucht. Nur um gesehen zu werden, nur um anerkannt und gewollt zu sein, nur um diese Sehnsucht im Herzen zu stillen. Aber ganz ehrlich, man wird das doch nie stillen können, ganz einfach deswegen, weil man ja nicht die Wahrheit sagen kann. Wen interessiert schon die Wahrheit bei Social Media? Es geht um diese Glanzmomente. Es geht darum, zu zeigen, dass man toll ist, dass man ein wunderbares Leben hat. Es geht darum, gesehen zu werden, Likes zu bekommen, Herzen zu bekommen und so weiter. Gefällt mir, Klicks zu kriegen. Das wahre Ich, das, was mich wirklich ausmacht, wahre Zuneigung, wahre Annahme, bleibt da völlig auf der Strecke, oder? Social Media, Glück oder Verzweiflung. Sobald ich das aber tue, sobald ich mein wahres Ich zeige, da schmilzt diese Zuneigung und ganz besonders schnell geht das in den sozialen Netzwerken. Mir persönlich tut das brutal leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir persönlich tut das brutal leid, Jugendliche dabei beobachten zu müssen, wie sie das versuchen aufrechtzuerhalten, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Warum? Weil die Lösung für das Problem so nah ist. Und ich möchte zeigen, dass diese Lösung wirklich nah ist. Sie ist verfügbar, und zwar in diesem Buch, in unserem Bibeltext, den ich mit uns heute teilen möchte. Und in diesem Bibeltext, ich leite es kurz ein, wir haben letzte Woche genau über diesen Bibeltext gesprochen, aber über die zweite Hälfte des Gesprächs. Jetzt möchte ich über die erste Hälfte eines Gesprächs sprechen, das zwischen Jesus und einer Frau stattfindet. Wir erleben also Jesus, wie er unterwegs ist und eine Reise macht vom Süden des Landes Israel in den Norden. Und er wählt dabei einen recht anstrengenden Weg und kommt da an einer Stadt vorbei, an Samaria. Samaria war eine Stadt, die war wirklich nicht angesehen. Ja, das war so, es ist so der Landesteil, wo man eigentlich sagen muss, das ist sozialer Brennpunkt. Das finden wir nicht gut, die waren nicht angesehen, diese Leute beim Volk Israel. Und doch wählt Jesus diesen Weg. Genau um 12 Uhr, Mittagszeit, die Sonne brennt vom Himmel, es ist heiß. Und sie kommen an einem Brunnen vorbei. Sie machen Halt, um sich auszuruhen von dieser Reise. Die Jünger werden losgeschickt, um etwas Essbares aus der nächstgelegenen Stadt zu besorgen. Und jetzt sitzt Jesus allein an diesem Brunnen. Da sieht er, dass eine Frau auf ihn zukommt. Und es entsteht ein Gespräch. Johannesevangelium, Kapitel 4, Abvers 8, die zweite Hälfte. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Da klingt etwas an von dieser Distanz, von diesem sich nicht begegnen wollen zwischen Juden und Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Ich lese weiter ab Vers 13. Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Offensichtlich hat sie hier etwas ganz falsch verstanden. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Wow! Was ist denn das für ein Gespräch, oder? Jesus spricht mit dieser Frau und er möchte dieser Frau etwas zeigen. Was erfahren wir in diesem Text über die Frau? Diese ganze Begegnung dreht sich um Durst, oder? Sie sitzen ja zur Mittagszeit am Brunnen. Es ist durstig, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen jetzt genauso. Genau das ist es, was Jesus in dieser Frau sieht. Ein Menschen, der nicht nur äußerlich durstig ist und jetzt am Wasser schöpfen ist, sondern ein Menschen, der innerlich verdurstet. Der innerlich ausgetrocknet ist. Der innerlich so viel Durst hat, dass er abzusterben droht. Und ist es nicht dieser Durst, der Leute dazu treibt, auch in Social Media immer wieder sich zu präsentieren, Anerkennung zu erhaschen? Als Jesus merkt, dass seine Worte missverstanden werden, legt er seinen Finger auf die wunde Stelle bei dieser Frau. Geh und rufe deinen Mann. Autsch. Autsch. Wie unsensibel, oder? Geh und rufe deinen Mann. Das hat gesessen. Das hat der Frau sicherlich wehgetan. Diese Frau hatte schon 5 Beziehungen hinter sich. Und jetzt steckte sie gerade in der 6. Und sie wusste, dass auch diese nicht richtig war. 5-mal hatte sie gehofft. 5-mal hatte sie sich gesagt, diesmal wird es klappen. Das ist der Richtige. Oh, ich bin so verliebt. Diesmal wird es funktionieren. Oh, wie er mich ansieht. Er hat mir Blumen geschenkt. Er holt für mich Wasser am Brunnen. Dieses Mal wird es klappen. Und dann wieder Zerbruch. Diese Frau hatte Durst nach Liebe. Nach geliebt werden, nach Annahme, Geborgenheit, danach, dass jemand sie sieht, wie sie ist und eben nicht weggeht. Dass jemand da bleibt. Ich stelle mir die Frage, wie wohl dieses Instagram-Profil von dieser Frau aussehen würde. Was würde man da sehen? Oh, romantische Bilder, oder? Romantische Bilder, Kussfotos an einem tollen Ort. Romantischer Spaziergang am Jakobsbrunnen, Hashtag ich bin verliebt, in Klammern nochmal. Wir werden stutzig, oh ein neuer, aber Liebe, Romantik, mein Geburtstagsgeschenk, wir waren essen. So wird das Instagram-Profil von dieser Frau ausgesehen haben. Aber das verheulte Gesicht, als wieder einer ihr den Laufpass gegeben hat, das wird man nicht sehen. Die Packung Schokoeis auf dem Sofa, Frustfressen vor Liebeskummer, das wird man nicht sehen auf Instagram. Das würde nicht in diesem Profil zu sehen sein. Tränen, enttäuschte Hoffnungen, Einsamkeit, lange Gespräche mit der Freundin, wieder Tränen, noch mehr Einsamkeit, noch mehr zerstörte Zukunftsperspektiven. All das steckte aber in dieser Frau. All das war da. Ob es nun Beziehungen sind, Anerkennung durch Leistung, Schönheit oder die Coolness, hinter der man sich ja ach so toll verstecken kann. Als Menschen suchen wir immer nach Wegen, diesen Durst zu stillen. Wir sind so programmiert, wir sind so designed. Als Menschen sind wir so, dass wir unseren Durst stillen müssen. Und wir Menschen sind bereit, beinahe jedes Wässerchen auszuprobieren, um nicht zu verdursten. Das betrifft uns Menschen. Ein Löwe, der sitzt nicht verzweifelt und kaut an der Gazelle und ärgert sich darüber, dass der im Nachbarrevier 3 Weibchen mehr hat. Das betrifft nur uns Menschen, oder? Wir sind diejenigen, die durstig sind. Wir sind diejenigen, die sagen, da ist eine Sehnsucht in meinem Herzen, die offensichtlich mit nichts gefüllt werden kann. Das passt einfach nicht zusammen. Der Durst bleibt. Manchmal versucht man Dinge, um diesen Durst zu betäuben, aber irgendwann stellt man fest, irgendwie reicht es nicht. Warum ist es so? In der Bibel gibt es ein Buch, das sich genau mit diesem Thema widmet, eigentlich fast nur mit diesem Thema widmet. Das Buch Prediger. Und mitten in seinen Gedanken über diesen Durst lesen wir diesen Vers, Kapitel 3, Vers 11. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, und jetzt kommt's, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Da haben wir es. Die Ewigkeit ist dem Menschen ins Herz gelegt. C.S. Lewis, der Autor auch der Bücher der Chroniken von Narnia, beschreibt dieses Dilemma so. Wie können wir meinen, dass dieses unendliche Vakuum, diese Ewigkeit in unserem Herzen, dieses unendliche Vakuum in unserem Inneren mit Endlichem gefüllt werden kann? Das geht nicht. Man kann diesen Durst nicht einfach mit irgendwelchen Wässerchen betäuben oder diesen Durst löschen mit Dingen, die wir einfach hier finden. Das geht nicht, weil wir als Menschen anders designt sind. Da ist die Ewigkeit in unserem Herzen. Liebe Unti-Schüler, Selina, Selin und Joel, wir haben 3 Jahre jetzt miteinander verbracht, gell? So 17 Einheiten pro Jahr. Und wir haben über alle möglichen Themen gesprochen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr eine Menge schon vergessen habt. Aber das ist kein Problem. Dafür dürft ihr ja den Ordner auch mit nach Hause nehmen und nachschlagen. Das, was ich jetzt sage, ist eigentlich der Grund, warum ich mit euch Unti mache. Und auch die anderen Schüler, denen sage ich das auch. Es ist mein Anliegen, dass ihr nicht verdurstet. Ich mache biblischen Unterricht und ich erzähle euch von der Quelle, wo man diesen Durst stillen kann. Deswegen mache ich biblischen Unterricht. Ich bete dafür setze ich mich ein, dass ihr nicht 1000 Mittelchen ausprobieren müsst in eurem Leben, Umwege machen müsst, Sackgassen machen müsst, Fehler, dass ihr an Orten endet, wo diese Frau geendet hat, dass sie sich nicht traut, dann Wasser zu holen, wenn alle anderen Wasser holen. Sie vor lauter Scham und Schuldgefühlen geht sie am Mittag, wo sonst alle Siesta machen. Aber da geht sie, um ja nicht mit den anderen Frauen zusammenzutreffen. Damit es euch eben nicht so ergeht, darum mache ich biblischen Unterricht. Dass ihr diese Quelle kennt. Was ist diese Quelle? Vers 13 und 14 in unserem Text. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Wie bekommt man dieses lebendige Wasser? Die Antwort gibt Jesus selbst. Wie bekomme ich dieses lebendige Wasser? Wie bekomme ich das, was meinen Durst, was meine Sehnsucht stillen kann? Vers 10. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Gebeten und gegeben. So einfach ist es. Frag doch einfach. Frag doch einfach. Wie bekomme ich lebendiges Wasser? Wie bekomme ich dass meine Sehnsucht in meinem Inneren gestillt werden kann, indem ich Jesus darum bitte? In Jakobus 4 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Geh mit deinem Durst zu Jesus, er erhört dieses Gebet gerne. Er ist mehr daran interessiert, deinen Durst zu löschen, als du selbst. Jesus will diesen Durst löschen. Nach einigen Missverständnissen macht das die Frau in unserem Bibeltext. Vers 15. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Sie hat irgendwas missverstanden, gell? Sie bittet Jesus um dieses Wasser und was macht Jesus dann? Er gibt ihr nicht einfach dieses Wasser, gell? Sondern er berührt den schmerzhaftesten Punkt ihrer Seele. Geh und rufe deinen Mann. Warum macht Jesus das? So indiskret, so unsensibel kommt uns das doch vor. Geh und rufe deinen Mann. Erstens möchte Jesus der Frau zeigen, welchen Durst er wirklich stillen möchte. Nämlich diesen Durst in ihrem Inneren. Zweitens möchte er die Frau in die Lage versetzen, das Geschenk des lebendigen Wassers empfangen zu können. Die Bitte um das lebendige Wasser, göttliche Lebensqualität, ist nicht risikofrei. Das möchte ich euch definitiv auch sagen. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott euch liebt. Weil Jesus euch liebt. Weil Jesus jeden Einzelnen liebt, der hier in diesem Raum sitzt. Er liebt dich so sehr, dass er erst zufrieden ist, wenn dein Durst wirklich in der Tiefe gestillt ist. Und so wie ich Jesus kennengelernt habe, wird er behutsam, aber bestimmt bis zu den schmerzhaftesten Stellen vordringen und seine heilende Arbeit beginnen. So macht Jesus das. Jesus ist kein Oberflächenkosmetiker. Er legt den Punkt auf die schmerzhafte Stelle deiner Seele, auf diesen Durst, auf diese Sehnsucht, weil er möchte, dass dort dein Durst gestillt wird. Jesus geht in die Tiefe. Jesus dringt vor bis zu dem Bereich, wo es wirklich wehtut und möchte Heilung geben. Ich glaube, viele hier in diesem Raum können Geschichten davon erzählen, wie Jesus das macht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr euer Leben so ein bisschen Revue passieren lasst, dann werdet ihr feststellen, wie Jesus das gemacht hat. Ich selbst erlebe das immer wieder, dass Jesus mir meine Kraft nimmt, bestimmte Dinge zu tun, auch einfach meine Arbeit auszuführen. Er nimmt mir manchmal ganz bewusst die Kraft, das zu tun. Warum? Damit ich mich nicht auf mich selbst verlasse, sondern auf ihn. Damit ich mich auf ihn verlasse, damit ich meine Hände einfach mal aufmache, sie niederlege und sage, Jesus, das musst du jetzt machen. Nur du kannst den Durst stillen, nur du kannst mir Anerkennung geben, nicht der Erfolg meiner Arbeit. Nicht, wenn ich eine gute Predigt gehalten habe, nicht das gibt mir Erfüllung und gibt mir Anerkennung und löscht meinen Durst, das machst du allein. Jesus liebt mich so sehr, dass er mir das immer wieder zumutet. Aber dann gibt er dieses Wasser. Und dann löscht er den Durst. Und er füllt auf. Und er kann Geborgenheit und einen Frieden geben, der über alles Verstehen hinausgeht. Da kannst du in einer Situation sein, wo um dich herum die Fetzen fliegen. Aber du selber bist getröstet und bist ruhig. Und kannst sagen, wow, ich habe keine Ahnung wie. Aber ich bin total ruhig und habe Frieden und bin getröstet in Jesus. Nur er gibt euch diese Annahme. Nur er stillt diesen Durst. Oh, ich wünsche euch, dass ihr das erlebt. Jetzt ihr drei im Speziellen. Dass ihr das erlebt in eurem Leben. Es tut manchmal weh, aber es ist absolut genial. Lasst mich am Ende eine Geschichte erzählen, die ich extrem tragisch fand. Und zwar von diesem Mädchen, Amanda Todd. Als sie 12 Jahre alt war, begann sie in Video-Chat-Räumen mit anderen zu chatten. Sie hörte, du bist hübsch, du bist etwas Besonderes, du bist so intelligent, du bist ja du bist richtig cool drauf. Es macht Spaß, mit dir Zeit zu verbringen. Wow, sie war begeistert. Das gab ihr etwas, wonach sie sich gesehnt hat. Dann gab es ein Video-Chat-Gespräch mit einem Fremden und der überredete sie, ihren Oberkörper frei zu machen. Kurz danach begannen die Erpressungen. Er sagte, wenn du nicht mehr von solchen Videochats mit mir machst, werde ich dieses Foto veröffentlichen. Und obwohl sie darauf einging, veröffentlichte er trotzdem dieses Foto und dieses Video. In der Schule begannen die Leute, sie aufzuziehen. Mobbing begann, der schlimmsten und übelsten Sorte. Sie sah keinen anderen Ausweg und zog mit ihren Eltern in eine andere Stadt. Es wird aber nicht besser. Das Internet erreicht alle. Sie beschreibt selber ihre Situation und sagt, ich sitze immer alleine in der Bibliothek, beim Mittagessen, in allen Pausen. Keiner will mit mir etwas zu tun haben. Dann, übers Internet wieder, lernt sie einen Jungen aus ihrer Schule kennen, aus ihrer neuen Schule. Und sie beginnen zu schreiben. Und er macht ihr Komplimente und überredet sie, zu ihm zu kommen und mit ihr zu schlafen. Sie tut es. Großer Fehler, wie sie nachher zugibt. Denn die Freundin von diesem Jungen bekommt es mit. Und sie bekommt mitten im Unterricht plötzlich eine Nachricht, komm bitte mal vor die Schule. Sie geht raus und da stehen 50 Leute. Und machen sie völlig fertig. Verbal schubsen sie auf den Boden. Schlag sie endlich, ruft einer aus dieser Meute. Und so beginnt dieses Mädchen, Amanda zusammenzuschlagen. Vor 50 Leuten. Sie geht nach Hause, trinkt Bleichmittel, macht einen Selbstmordversuch und wird in letzter Sekunde gerettet, weil man ihren Magen auspumpt und ausspülen kann. Sie ziehen wieder um in eine neue Stadt. Aber das Mobbing hört einfach nicht auf. Sie sieht keinen Ausweg mehr. Mein Foto ist da draußen und ich kann es nicht mehr rückgängig machen, sagt sie. Am 7. Oktober 2012 veröffentlicht sie ein 9-minütiges Video bei YouTube. Man hört nichts, man sieht einfach nur Amanda, wie sie vor der Kamera steht und anhand von Karteikarten ihre Geschichte erzählt. Eine Karte nach der anderen. Die letzte Karte ist diese. I have nobody, I need someone. Ich habe niemanden, ich brauche jemanden. 3 Tage später, am 10. Oktober 2012, nimmt sie sich das Leben. Warum erzähle ich diese Geschichte? Mich bewegt diese Geschichte extrem. Ich habe selber 3 kleine Kinder und ich sehe das aus der Perspektive des Vaters. Wenn meiner Tochter so etwas geschieht, was macht das mit meinem Herzen? Es zerreißt mein Herz. Es zerreißt mein Herz, wenn so etwas passiert. Da ist ein junges, hübsches Mädchen mit Durst, den wir alle haben, nach Anerkennung, Liebe, Freundschaft und Annahme. Und sie erlebt, wie ihr Durst so mit Füßen getreten wird. Und sie erlebt und stellt fest, mein Foto ist da draußen. Ich habe niemals wieder die Möglichkeit, diesen Durst zu stillen. Dieser Durst wird bleiben. Und sie sagt, mit diesem Durst kann ich nicht länger leben. Und die Lösung ist doch so nah. Sie ist doch da. Jesus sagt, ich will dir Wasser geben, von dem du nicht mehr durstig wirst. Social Media hat viele Vorteile. Es ist toll, mit Leuten zu schreiben. Man kann Dinge leicht organisieren, Leute direkt erreichen. Es ist wunderbar. Ich selber nutze WhatsApp gerne. Aber den Durst muss Jesus stillen. Nehmt diesen Satz mit von heute.